aktiviert und respektiert werden. Deshalb werden wir sicher heute auch intensiv über die Frage von Artikel 50 und seiner Aktivierung diskutieren. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich einem, der hier im Raum ist, danken, der in sehr schwieriger Situation, wie ich finde, eine großartige Arbeit geleistet hat und auch einen großen menschlichen Schritt unternommen hat. Lord Hill hat in der Konsequenz seiner eigenen Haltung sein Amt als Kommissar des Vereinigten Königreiches zur Verfügung gestellt. Er ist deshalb sicher heute das letzte Mal bei uns. Ich möchte Ihnen sagen, Lord Hill, Sie haben sich in der Kampagne für den Verbleib des Vereinigten Königreiches eingesetzt. Ich möchte Ihnen hier im Namen des Parlaments für diesen Einsatz, aber auch für Ihre Arbeit in der Kommission danken. Zugleich ist Ihr Ich danke Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, für dieses Signal, was auch zeigt, auf welcher Seite die überwältigende Mehrheit der Abgeordneten der europäischen Völker steht, auf der Seite derjenigen, die Großbritannien in der Europäischen Union halten wollten. Danke für dieses starke Signal. Zugleich ist ganz sicher aber auch der Rücktritt von Lord Hill bereits ein Signal, dass de facto die Austrittsprozedur bereits begonnen hat. Es ist Zeit, meine Damen und Herren, für die Debatte. Das Wort hat zunächst für den Europäischen Rat Frau Hennis-Plechard. Ich hatte Herrn Ratspräsident Tusk zu unserer heutigen Sitzung ebenso eingeladen wie Herrn Ministerpräsidenten Rutte. Das ändert aber nichts an unserer Hochachtung für Sie, Frau Hennis-Plechard, die Sie heute den Rat hier vertreten. Sie haben das Wort.
Mr. President, thank you very much. Honourable members, members of the College. The 23rd of June 2016 will go down in history as a day that shook the United Kingdom and the European Union. A majority of the British voters have expressed their wish to leave the EU. Following this result, which we respect, there is deep, deep regret. But there is also a strong resolve to show unity in our response. However, let me underscore the fact that today I represent the full Council, all 28 members of it. Until a UK exit is finalised, the UK will be a member of the Council with all the rights and obligations that derive from this. Now, the United Kingdom has been a respected member of the European Union since 1973. Working with member states and institutions to build and strengthen a secure and prosperous Europe. The outcome of the referendum therefore marks a watershed moment in Europe's history. But history and geography cannot be changed. The UK is and will always be a European nation. We share the same values, we harbour the same hopes, and will continue to work together as partners and allies. In other words, it will be in the interest of us all to ensure that a future relationship will be constructive and mutually beneficial. Now, let me be absolutely clear. No one will benefit from a prolonged period of political limbo. The ball is in the British court, and we do look forward to hearing from London soon. At the same time, let us also allow the UK the time it needs to recuperate and to take the necessary decisions so we can indeed move forward. In other words, cool heads must now prevail. Mr. President, since its creation in 1957, the EU has gone a long and successful way. It has reunited Eastern and Western Europe, and it has brought about the longest period of peace on our continent in modern times. It has been a driving force to bring and keep the people of Europe together in all its diversity and strength. Never in modern history have we enjoyed so much freedom, so much wealth, and so much stability in Europe. Now, why did people give their life in Ukraine carrying a blue banner with golden stars? Why do people from Africa and Asia leave their families in rickety boats to reach our shores? It is because of the fundamental values that bind us, the fundamental freedoms that inspire us, and the promise that if you do your best, you really can get ahead, and if you cannot, you won't be cast away. Now, these achievements stand, and we can be proud to have contributed to them. However, nothing is irreversible, nothing inevitable. The shock of the referendum should be a wake-up call to us all. Whether we like it or not, the sentiments of a large part of the British voters are shared in many other EU member states. So we will have to do better. We must intensify our efforts. We do need a more efficient, more effective, and most of all, a more convincing European Union. Now, clearly, in this globalized world, Europe is facing huge challenges. So yes, we do need an EU that is protecting its borders and controlling migration. An EU that is providing economic opportunities to all citizens. An EU that is keeping threats at bay. We need an EU that is not seen as a threat to national identity, but as an extension of our identities. An EU that is not seen as a bureaucratic meddler, but as a facilitator. Now, the inconvenient truth is that neither Europe as a whole nor any single nation can isolate itself from a world in turmoil. And we must cope with this turmoil together as best as we can, or else the zone of peace and stability that we have built up over decades might disintegrate. And we would have no one to blame but ourselves. Mr. President, we need unity because geopolitical tension and the conflict surrounding Europe will continue and possibly even multiply. We need unity because terrorists will not hesitate to strike at us again. We need unity to control the huge flows of migrants that will continue to move forward, to move towards this continent. And let me be clear once more. No country on the face of the earth can meet these challenges alone. These challenges are simply too complex. They also tend to ignore borders. And true, part of the challenge lies in the domestic realm, convincing European citizens that unity remains the best choice. But fancy words, conclusions, and declarations will not be enough. We have to act. The fact that fragmentation is no longer considered unthinkable should gravely concern us all and propel us into action. There is no reason to be fatalistic, for together we are still strong. Together we are the world's strongest advocates for the values we cherish: rule of law, freedom, democracy, and market-based economy. But it would be foolish to underestimate the challenge at hand. Mr. President, the outcome of the referendum has left us with an unprecedented situation. Many within the UK and other member states feel uncertain about the consequences. It is in the interest of all to have clarity about the way ahead soon. At the same time, it is important to recall that we have the rules to deal with this situation in an orderly way. As we all know, Article 50 of the treaty sets out a procedure to be followed if a member state decides to leave the European Union. Now, the EU stands ready to launch negotiations swiftly, but it's up to the UK government and no one else to trigger Article 50. And negotiations can only start after such a notification has taken place. Meanwhile, we have some work to do. Clearly, the outcome of the UK referendum does not mean that the threats and challenges we commonly face have suddenly disappeared. Neither does it mean that each nation will be better off acting on its own rather than part as a collective. On the contrary, I would say. Now, if the UK decides to leave indeed, the union of 27 member states will continue. Together we can and will address our common challenge to generate growth, to increase prosperity, and to ensure a safe and secure environment for our citizens. This is what European citizens expect from us, and rightfully so. Now, while institutional debates on treaty changes and conventions are a paradise to lawyers and diplomats, they are a hell for citizens. So we simply need to grit our teeth, roll up our sleeves, and use all the tools and means we have. And true, it will not always be easy to agree on what we should do. It is no doubt challenging to make cooperation work, but we have to forge ahead. For the failure to do so stands equal to jeopardizing prosperity and well-being, and that, Mr. President, would be reckless. In closing, the European Council will meet in a few hours. You will understand that I cannot prejudge the discussions in the Council. In other words, I cannot go into greater detail on the next steps. However, I will listen carefully to your debate. You yourself, President Schulz, will be able to address the members of the Council this afternoon when you meet them and to convey the substance of the debate and of the resolution you will adopt later this morning. Thank you so much.
Vielen Dank, Frau Ratspräsidentin. Das Wort hat jetzt im Namen der Kommission Herr Kommissionspräsident Juncker.
Sehr verehrter Herr Präsident, meine Frau Vorsitzende von der Rat, Mesdames et Messieurs les députés, votre Parlement, Monsieur le Président, s'apprête à discuter de l'avenir de l'Europe et de la place du Royaume-Uni au sein de l'Europe ou près de l'Union européenne. J'avais beaucoup de rendez-vous ce matin, mais j'ai décidé de venir au Parlement européen. Je crois que ma place aujourd'hui et maintenant est ici, au sein de la démocratie européenne. Nos amis britanniques se sont exprimés par la voie du suffrage universel. Il est évident que l'expression de la volonté majoritaire des Britanniques demande le respect de tout le monde. La démocratie est la démocratie et nous devons payer respect à la démocratie britannique et à l'expression qu'elle a choisi de se donner. That's the last time you are applauding here. And to some extent, I'm really surprised that you are here. You were fighting for the exit. The British people voted in favor of the exit. Why are you here? Donc, l'expression du suffrage universel britannique demande respect. Enfin, je n'ose pas dire que je suis un ami de la démocratie parce qu'il ne faut pas prouver que je le suis. Mais il faut respecter le choix des citoyens britanniques. Expression, il y a eu. Conséquence, il doit y avoir. Et donc, je demande une clarification, non pas immédiate, parce que le système britannique est plus compliqué que nous le pensions. Il y a eu vote, il y a hésitation. Lord Hill, mon ami et mon frère, a tiré les conséquences. C'est un vrai démocrate. Je voudrais que d'autres aussi tirent les conséquences de l'expression du suffrage universel britannique. J'ai lu, j'ai entendu que le président du Parlement, que les présidents des groupes parlementaires, tous, à part quelques-uns, aurait réagi d'une façon sentimentale au résultat du vote britannique. Oui, l'Europe n'est pas une affaire seulement cérébrale. Oui, il faut raison garder, mais il faut aussi, lorsqu'on est triste, avoir l'autorisation de dire qu'on est triste. Je suis triste après ce vote britannique et je ne le cache pas. Ce n'est pas, comment dire, du sentimentalisme. C'est ma conviction profonde. J'aurais voulu que le Royaume-Uni soit à toujours à nos côtés et avec nous. Il a décidé autrement. Il faut en tirer les conséquences. Je demande au gouvernement du Royaume-Uni, et je verrai le Premier ministre plus tard dans la matinée, qui reste un ami parce que les Britanniques restent nos amis en dépit du vote qui fut le leur, je lui demanderai de clarifier le plus rapidement possible la situation. Nous ne pouvons pas nous installer dans une incertitude prolongée. Si je dis que je suis triste, bien que les sentiments, à ce qu'il paraît, n'ont plus cours dans la vie politique, je le dis parce que je ne suis pas un robot. Je ne suis pas le bureaucrate, le technocrate que... Vous êtes des bureaux exit. Moi, je ne suis pas un bureaucratique, je ne suis pas un technocrate. La Commission a été élue par cette Assemblée. Nous avons eu un processus démocratique avec les lead candidates qui a mené au résultat que vous n'aimez pas, mais nous sommes là en tant qu'être humain. Je ne suis pas un robot, je ne suis pas une machine, je suis un être humain, je suis un Européen et donc j'ai le droit de dire que je regrette le vote britannique. Je voudrais que le Royaume-Uni clarifie sa position. Pas aujourd'hui, pas demain matin à 9h, mais rapidement. Nous ne pouvons pas nous installer dans une période d'incertitude prolongée. Moi, contrairement à d'autres, je ne suis pas un esclave des marchés financiers, mais je les observe. You are, I'm not. Mais c'est une indication d'un sentiment général qui est global. Moi, je voudrais que le Royaume-Uni, comme je venais de le dire, clarifie sa position. Et je ne voudrais pas que cette idée s'installe qu'il pourrait y avoir des négociations secrètes en chambre assombrie, à rideau tiré, entre des représentations du Royaume-Uni, des gouvernements nationaux, des commissaires et des directeurs généraux. J'ai interdit ordre présidentiel, ce qui n'est pas mon genre, au commissaire de discuter avec les représentants du gouvernement britannique, in or out, leave or remain. J'ai dit à tous les directeurs généraux qu'il ne saurait y avoir de discussion préalable avec les représentants britanniques. No notification, no negotiation. Nous avons perdu, par l'expression du suffrage universel britannique, une de nombreuses ailes. Il y a les ailes des États membres fondateurs qui n'ont pas plus de droits que les autres, puisqu'ils ont lancé le projet, mais ils ne sont pas les seuls à porter le projet. Les autres, ceux qu'on appelle les nouveaux États membres, sont des États membres à part entière. Et je resalue l'unification, la réconciliation entre la géographie et l'histoire européenne. Bienvenue les nouveaux États membres. Le vote britannique a coupé de certaines de nos nombreuses ailes. Mais nous continuons à voler. Nous n'allons pas arrêter notre vol vers l'avenir. Les horizons nous attendent. Et nous volons vers les horizons qui sont ceux de l'Europe et de la planète entière. Il faut savoir que ceux qui nous observent de loin sont inquiets. J'ai vu et entendu et écouté plusieurs des dirigeants d'autres planètes. Ils sont très inquiets parce qu'ils s'interrogent sur la voie que l'Union européenne va poursuivre. Et donc, il faut rassurer et les Européens et ceux qui nous observent de plus loin. Le vol continue. Ce n'est pas un vol vers l'aventure intégrale, c'est un vol vers un objectif prédéterminé par les traités et par la volonté de nombreux Européens. Le vol continue et bien que notre allure soit un peu freinée par le vote britannique, nous devons progresser vers les objectifs qui nous sont communs avec une ambition renouvelée. Imaginez-vous que la Commission n'aurait pas présenté les 10 priorités au Parlement, que le Parlement, dans sa majorité, a endossé. Quelle serait la réponse à donner à nos amis britanniques? Évidemment, ce serait le programme de la Commission. Est-ce que, suite au vote britannique, nous allons mettre fin à notre effort généralement reconnu, pas toujours apprécié, de mettre fin à une démocratie débordante en Europe? Non. Nous allons continuer à lutter contre ce que les Britanniques et d'autres appellent le red tape. Il faut moins de bureaucratie en Europe. Nous sommes en train de le faire et nous continuons à le faire. Nous avons, en tant que Commission, dit que l'Europe sociale doit retrouver la place noble en Europe qui lui revient. Nous avons lancé une large consultation sur le pilier des droits sociaux. Est-ce que vous voulez vraiment que, suite au vote britannique, nous arrêtions cet exercice? Non, l'Europe doit devenir plus sociale et elle le deviendra. Nous avons mis fin, en tant que collège, à cette unilatéralisme aveugle qui voulait que la seule austérité serait la réponse à la crise économique, financière et sociale. Nous avons, je n'ose plus le dire, flexibilisé, mais dans le sens noble du terme, l'interprétation du pacte de stabilité. Est-ce que vous voulez vraiment que, suite au vote britannique, nous reviendrions au monde tel qu'il fut avant la prise de fonction de cette commission? Non, le pacte de stabilité doit être appliqué avec sagesse et avec cœur. Nous le ferons. Nous avons lancé un projet sur l'union de l'énergie. Est-ce que vous voulez vraiment, parce que tout le monde dit qu'il faut tout changer, sans jamais dire ce qu'il faut changer, est-ce que vous voudriez que nous mettions un terme à cet effort continental de nous couper de la dépendance à l'égard de la Russie et de sécuriser l'approvisionnement énergétique en Europe? Non, nous allons continuer sur cette voie. Nous voulions moderniser l'Europe, nous l'avons dit à de nombreuses reprises, raison pour laquelle nous avons lancé un projet ambitieux qui porte sur le devenir numérique de l'Union européenne. Il faut tout changer? Est-ce qu'il faut changer cela? Non, la Commission, je vous le dis, continuera sur la voie que nous avons entamée avec l'accord du Parlement en début de mandat. Et donc, alors que tout le monde dit qu'il faut tout changer, sans dire ce qu'il faut changer, la Commission se sent réconfortée, grâce notamment à l'appui de ce Parlement, de poursuivre sur la voie et sur l'avenue que nous avons empruntée en novembre 2014. Il faut tout changer, oui, mais il ne faut pas changer l'essentiel. Et l'essentiel, c'est que l'Europe reste un projet de paix et un projet d'avenir. C'est ce à quoi je m'engage devant cette Assemblée. Je ne suis ni fatigué, ni malade, comme l'écrivent les journaux allemands. À ce qu'il paraît, les médecins se font journalistes. Je reste ce que je suis. Je vais jusqu'à mon dernier souffle combattre pour l'Europe unie. Thank you. Sehr verehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, die Stunde ist ernst. Ich höre denen gerne zu, die sagen, man solle jetzt besonnen reagieren, abwartend. Ich bin ein sehr besonnener Mensch. Aber ich mag Unsicherheit nicht. Ich hätte gerne, dass unsere britischen Freunde jetzt sagen, was Sache ist. Und dass sie das so schnell wie möglich sagen werden. Ich habe mich am Freitagmorgen mit Präsident Schulz, Präsident Tusk und Präsident Rutte getroffen und wir haben uns darauf verständigt, unsere britischen Freunde zu bitten, so schnell wie möglich Klarheit zu schaffen. Ich bin einigermaßen überrascht. Ich, der ich in Großbritannien regelmäßig als Nicht-Demokrat beschrieben werde, als anonymer Bürokrat, als Technokrat, als handelnde Maschine, als Roboter, dass ich bereit bin, das Votum der Briten zur Kenntnis zu nehmen, aber dass man in Großbritannien sich schwer damit tut, dieses Votum zur Kenntnis zu nehmen. Das ist doch eine überraschende Wendung, wie ich finde. Ich respektiere das, was die Briten zum Ausdruck gebracht haben. Ich hätte auch gerne, dass man in Großbritannien respektiert, was das britische Volk zum Ausdruck gebracht hat und dass man dementsprechend konsequent reagiert, anstatt sich jetzt in Schattenspiele, in Katz-und-Maus-Spiele zu verstecken. Dies ist nicht die Interpretation des Fehlerwillens. Die Interpretation des Fehlerwillens ist klar und deutlich. Die Briten möchten raus aus der Europäischen Union. Dementsprechend sollte man handeln. Und ich bin sehr dagegen. Ich sage dies ganz deutlich. Es kann nicht sein, dass man jetzt klammheimlich versucht, jetzige britische Regierung, zukünftige britische Regierung in abgedunkelten Räumen so informelle Geheimverhandlungen zu beginnen. Das wird nicht passieren. Ich habe, was ich mache, einen Mufti-Befehl an alle Kommissare und an alle Generaldirektoren ausgesandt, dass jetzt keine geheimen Verhandlungen stattfinden. Das kann nicht sein. Aber wir müssen natürlich wissen, das sagt uns der gesunde Menschenverstand, dass wir mit Großbritannien eine neue Beziehung herbeiführen müssen, anknüpfen müssen. Aber wie diese neue Beziehung aussieht, hängt nicht nur von dem geheimen Verhandlungswillen der britischen Unterhändler ab, sondern hängt auch von uns ab. Wir bestimmen die Tagesordnung und nicht diejenigen, die die Europäische Union verlassen möchten. Der europäische Traum geht weiter. Und wir werden daran arbeiten müssen. Beharrlich, konsequent, mit erneuerter Energie, mit einer Wiederbelebung der kontinentalen Ambition. Jetzt ist nicht die Stunde der Nabelschau, weder für uns noch für Großbritannien. Aber was wir brauchen, ist ein Blick auf den gesamten kontinentalen Körper. Den hat die Kommission im Auge. Und wir sollten daran denken, obwohl dies altmodisch klingt, ich werde ja regelmäßig als altmodischer Veteran beschrieben, was eigentlich die Geburtsstunde dieses europäischen Traumes war. Das ist nicht gegessen und nicht vergessen. Europa bleibt ein Friedensprojekt. Und den jungen Menschen, auch in Großbritannien, die ja mehrheitlich für einen Verbleib Großbritanniens in der Europäischen Union sich ausgesprochen haben, möchte ich sagen, jetzt ist nicht die Stunde der Wiederzerstückelung des Kontinentes gekommen. Am Anfang des 20. Jahrhunderts gab es 20% Europäer auf dem Globus. Am Ende dieses Jahrhunderts wird es von 10 Milliarden Menschen noch 4% Europäer geben. Wir sind nicht die dominierende globale Macht. Der Anteil Europas an der globalen Wertschöpfung wird dramatisch abnehmen. Und wir sind der kleinste Kontinent. Die drei Dinge sollten wir im Auge behalten. Man kann Europa nicht nur retrospektiv erklären. Das ist wahr für die Generation meines Vaters. Das ist nicht mehr wahr für die jungen Menschen, die dabei sind, erwachsen zu werden und die morgen unsere Gesellschaften animieren und unsere Länder regieren werden. Die Zukunft gehört der Jugend Europas. Vielen Dank.
Vielen Dank. Ich eröffne jetzt die Aussprache. Das Wort hat für die Fraktion der Europäischen Volkspartei Herr Vorsitzender Weber.
Mr. President, dear colleagues, please let me start with the words of a young man from Britain who said, "We will never know exactly to what extent we will miss opportunities, friendships, weddings, and experiences. A whole young generation is in shock. More than 73% of young British wanted to stay European. Their hopes have been destroyed. The politicians, dear friend, the politicians who fought for the Brexit had the privilege to live in a Europe without walls, without nationalism. They are now erecting new walls. We say our message today is the young generation of the United Kingdom can continue to trust in their friends in Europe. We don't leave you on your own. Yes. It is a victory of the populists. The jubilation of the nationalists on both sides of the channel show us Europe's future is now at a crossroad. The demagogues from left and from the right want to destroy Europe. And since Thursday, everybody in Europe must know what is at stake. Division or cooperation, walls or bridges, nationalism or Europe. And in one thing, we must be clear. Today, there is no EPP, no Liberals, no Socialists, no Greens. Today, only one thing counts. We, the vast majority of this House, stand for the idea of a united, peaceful and tolerant Europe. And the populists should know this. We stand by this Europe today more than ever before. And someone else has one too. Those who spread hate and who use any tool they can find, even lies. The worst liars can be found among UKIP. On Friday, Nigel Farage said publicly that the promised £350 million a week would finally not go to the National Health Service. It had all been a lie. I ask Mr. Farage, if you had an ounce of decency in you, you would apologize today to the British. Shame on you. And I admit, I have also made a mistake. I have kept silent. I haven't voiced my opinion. And for the future, it's clear, times of appeasement are over. We have to stand up and fight for our European project, dear friends. Wenn wir heute, liebe Kolleginnen und Kollegen, über ein besseres Europa sprechen, dann fällt mir zunächst nicht die Vertragsreform ein, die Technik. Ich denke an David Cameron. Er hat in den letzten Wochen als echter Staatsmann für Europa geworben und gekämpft, und das respektiere ich. Aber auch er hat seine gesamte politische Karriere gemacht auf den Brücken von Europa, von Brüssel. Er hat Brüssel-Bashing betrieben. Und es sollte sich keiner wundern, wenn die Menschen dieses Verhalten nicht verstehen. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, verhalten sich viele nationale Politiker, und ich sage, hört endlich auf mit dem einfachen populistischen Brüssel-Bashing und übernehmt endlich eure Verantwortung. Europa braucht Veränderung. Das wird von niemandem in diesem Haus bestritten, aber wir wollen Europa verbessern, nicht zerstören. Wenn wir es zerstören, dann gibt es nur eine Alternative, nämlich das hässliche Gesicht des Nationalismus. Und die Menschen in Europa müssen wissen, es gibt kein Reserve-Europa. Es gibt keine zweite Chance. Das Referendum ist klar. Es gibt aber jetzt weitere Ergebnisse. Großbritannien ist führungslos, die Parteien tief zerstritten. Die schottische Regierung berät über ein zweites Referendum zur Unabhängigkeit. 4 Millionen Briten fordern bereits eine Wahlwiederholung wegen der Lügen. Johnson will keinen Antrag nach Artikel 50 stellen und legt keinen Plan vor, wie es weitergehen soll. Und noch mehr, das britische Pfund verliert an Wert, der Sommerurlaub für viele Briten wird teurer. Und es betrifft nicht nur Großbritannien. In den Niederlanden hat am Freitag der Pensionsfonds 3% an Wert verloren. Die niederländischen Rentner stehen vor weiteren Rentenkürzungen und sie können sich bei Farage und bei Wilders dafür bedanken. Und die Farage und an der Seite von Farage steht dann noch Putin, der sich freut über dieses Ergebnis und damit ist wohl alles gesagt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Großbritannien hat sich mit diesem Referendum selbst geschadet. Jeder Europäer kann sehen, wie Großbritannien in eine Regierungskrise schlittert, führungslos ist, wirtschaftlich Schaden nimmt und vielleicht sogar daran zerbricht. Das ist das Ergebnis, wenn man die Europäische Union verlässt. Und für alle, wir alle, müssen das Ergebnis respektieren. Deshalb erwarten wir, wie das der Kommissionspräsident zum Ausdruck gebracht hat, einen Antrag nach Artikel 50 und zügige Verhandlungen. Die Kommission muss die Verhandlungen unter Aufsicht des Europäischen Parlaments führen. Für beide Seiten ist eine lange Phase der Unsicherheit Gift. Wir brauchen Klarheit und ein sauberes und faires Verfahren. Die Brexit-Befürworter haben den Briten volle Souveränität versprochen. Und deswegen lassen Sie mich zu Beginn der weiteren Gespräche einige Spielregeln klarstellen. An zwei Beispielen. Jeder, der seine Waren und Dienstleistungen in der Europäischen Union verkaufen will, muss die Regeln des europäischen Binnenmarktes einhalten. Das gilt für die Schweiz, das gilt für Norwegen und wird in Zukunft auch für Großbritannien gelten. Und das zweite Beispiel, das ich aufgreifen will, wer versucht, polnischen Handwerkern, litauischen Studenten und rumänischen Krankenschwestern zukünftig die Einreise oder die Arbeitserlaubnis zu verweigern, der kann nicht erwarten, dass britische Bürger unbegrenzt Zugang in der Europäischen Union haben. Es gibt in Europa keine Bürger erster und zweiter Klasse. Das muss auch Großbritannien verstehen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich kann heute nicht sagen, ob die EVP-Fraktion einem Austrittsantrag am Schluss auch zustimmen wird. Wir werden ausschließlich die Interessen der 444 Millionen EU-Bürger im Blick haben und nicht mehr die Interessen der City of London. Für mich heißt das, die Rosinenpickerei ist zu Ende. Jede Krise, liebe Parteifreunde, liebe Kolleginnen und Kollegen, jede Krise hat aber auch eine Chance. Ich möchte auf eines verweisen. Seit 1989 haben die Menschen in Europa in insgesamt 27 Referenden sich zu Europa bekannt. Ich möchte klarstellen, wir haben eine Entscheidung von Großbritannien, aber die überwältigende Zahl der Völker dieses Kontinents will den gemeinsamen Weg zu einem gemeinsamen Europa gehen und ihn weitergehen. Und eigentlich ist die Antwort, die wir geben können, relativ einfach. Die Menschen erwarten nämlich von uns Politikern nur eines, nämlich macht endlich euren Job. Heute Nachmittag treffen sich die Staats- und Regierungschefs und der Brexit ist aus meiner Sicht ein Weckruf an die Geschlossenheit des Europäischen Rates. Wenn wir bei Arbeitslosigkeit, Flüchtlingen, Antiterrorkampf endlich mit dem Klein-Klein des Streits aufhören und den Bürgern, die Führer Europas zeigen, dass sie gemeinsame Antworten für diesen Kontinent beschreiben, dann wird Europa von den Menschen auch unterstützt und in die Zukunft geführt. Und zu guter Letzt, Nationalismus gegen Europa. Ich sage, meine Heimat ist Bayern. Ich spreche dort den Dialekt, ich lebe die Traditionen meiner Vorväter. Meine Nation ist Deutschland. Ich fiebere jetzt für meine deutsche Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft. Und ich bin mit Herz und mit Verstand bin ich überzeugter Europäer, weil dies mein Kontinent ist mit all seiner Vielfalt an Kultur, an Landschaften und an Werten. Und ich lasse mir von niemandem auf diesem Kontinent, von keinem Extremisten einreden, dass das ein Widerspruch ist. Ich bin Bayer, ich bin deutscher Bürger und ich bin überzeugter Europäer. Herzlichen Dank.
Das Wort hat jetzt für die Fraktion der Sozialdemokraten Herr Vorsitzender Pittella.
Grazie Presidente. Ha detto bene il Presidente Juncker. Il Brexit ha vinto e dobbiamo accettare questo voto. Nel rispetto della maggioranza, tuttavia, il mio primo pensiero va a quei britannici che giovedì scorso hanno avuto il coraggio di scegliere l'Europa. In particolar modo ai giovani britannici che hanno scelto il futuro. Noi siamo con voi. Noi siamo l'Europa degli Erasmus. Noi siamo l'Europa della cultura. Noi siamo l'Europa che ha finanziato i migliori progetti di ricerca e di innovazione delle università britanniche. Noi siamo l'Europa del dialogo e del rispetto interreligioso. Noi siamo l'Europa della pace, che è il valore principale che alberga nel cuore dei giovani britannici e dei giovani del mondo. Nessun referendum potrà spezzare il filo storico, sentimentale, che lega il Regno Unito a questo continente. Per storia e per vocazione, il Regno Unito resta parte dell'Europa che non è un trattato, ma è innanzitutto un ideale. E finché il Regno Unito non sarà uscito dall'Unione, questa istituzione è e resterà la casa di tutti i britannici. La storia giudicherà i colpevoli di questo disastro. Innanzitutto i leader conservatori e i venditori di fumo che hanno detto bugie ai cittadini britannici. La prova è sotto gli occhi di tutti, il day after. Avevano promesso agli elettori avevano promesso agli elettori l'uscita dall'Unione Europea, ma in realtà hanno lasciato un campo pieno di macerie, una crisi costituzionale con la Scozia, il caos politico con il resto del paese, il crollo della sterlina, un danno reale all'economia reale. Ora, dopo aver distrutto il paese, qualcuno vorrebbe distruggere anche l'Unione Europea, paralizzando la vita di queste istituzioni. Lo dico con chiarezza, l'Unione Europea non può diventare ostaggio dei giochi di corrente del Partito Conservatore Britannico. E le forze europeiste che siedono in questo Parlamento sapranno fare fronte comune per impedire tutto questo, per cambiare, migliorare e salvare l'Unione Europea. Le autorità inglesi devono notificare quanto prima la volontà di recesso del Regno Unito e la Commissione Europea deve iniziare il negoziato dopo la notificazione del recesso. Ma io vorrei invitarvi ad una riflessione più profonda, colleghe e colleghi. Il risultato del referendum non è soltanto il frutto della roulette russa di Cameron, è frutto di spinte profonde. La globalizzazione ha creato vincenti, ma anche perdenti, anche diseguaglianze. E noi siamo stati troppo fiacchi nel difendere i perdenti e nel sostenere le loro cause. Abbiamo pensato che il mercato poteva risolvere tutto, avrebbe creato sorti magnifiche e progressive, e abbiamo rinunciato alla mano pubblica per creare ricchezza e per redistribuire ricchezza in senso di eguaglianza. C'è stato uno strapotere della finanza che ha surclassato la democrazia e la politica e le istituzioni. Noi abbiamo iniziato a lavorarci come istituzioni europee, con l'unione bancaria, ma ancora molto deve essere fatto per riaffermare il potere della democrazia sui poteri spesso nascosti e subdoli delle caste finanziarie. Abbiamo un continente spaccato e abbiamo odio e disperazione che rischiano di travolgere tutto. L'Europa deve dare risposte a queste domande. E la prima domanda, la prima risposta, lo diceva Jean-Claude Juncker, è rispetto alla giustizia. E quando parlo di giustizia parlo di persone, di esseri umani. Giustizia sociale, tripla A sociale, revisione ambiziosa della posting of workers, pilastro sociale, lotta al dumping sociale e fiscale, lotta contro il surriscaldamento del pianeta. O si agisce su questa strada, oppure lasceremo il campo ad una guerra tra poveri. Giustizia vuol dire anche rimettere mano al patto di stabilità, alla flessibilità, ha ricordato Juncker. Bisogna andare avanti, presidente Juncker. Noi socialisti chiediamo di andare oltre, perché bisogna favorire gli investimenti pubblici e i privati. Abbiamo bisogno di un piano di investimenti più ambizioso e oggi dico con chiarezza che il nostro gruppo si opporrà alla traduzione del diritto dell'Unione Europea del Fiscal Compact, che invece va modificato profondamente. Giustizia fiscale, lotta senza tregua. Io non ho votato il Fiscal Compact, impara come funzionano le istituzioni. Il Fiscal Compact non l'ha votato il Parlamento Europeo, vai a studiare prima di parlare. Lotta senza tregua ai paradisi fiscali, lotta contro la frode e l'evasione fiscale, mettere in pratica le misure approvate dalla Commissione Taxe. E poi c'è il grande tema della democrazia. Ogni cittadino deve contare. Noi proponiamo che per le prossime elezioni europee si preveda l'elezione diretta del Presidente della Commissione Europea, il leader dell'Unione Europea, il sindaco d'Europa. I cittadini devono poter trovare sulla scheda il nome del candidato alla premiership dell'Europa, insieme al Partito Nazionale e al Partito Europeo. Questo significa creare un vero spazio politico europeo. Dobbiamo avere il coraggio di fare queste cose. Noi siamo stati eletti da cittadini che credono nell'Europa e noi dobbiamo lottare con ogni nostra forza, con ogni nostro sentimento, con ogni nostra passione per non tradire i cittadini che ci hanno prescelto e ci hanno sostenuto.
Thank you. Colleagues, I now invite Mr. Kamal, leader of the ECR group, to take the floor. Thank you.
The British people have spoken, and they have voted to leave the European Union. And whatever our personal views, we should now all respect the democratic will of the British people and work together and move on. I know there is surprise, shock, and lots of emotion on both sides of the channel. And there will be many attempts to replay both the referendum campaign and history. Only in the last few days I've heard people say, what if British politicians had been more honest with the British people about the political dimension of the EU and the dream of the United States of Europe? What if the EU had offered more in negotiations with the British people? But that is all now in the past. Now politicians in the UK and the EU both need to look to the future. And both sides of the channel, we need to pause and start thinking about our negotiating strategies. Let us think carefully in the short term about the best relationship for us both in the long term. As the presidency said, cool heads must prevail. Across Europe, there's disagreement amongst leaders about what the EU should be seeking in its future relationships with the UK. Some are saying, let's go slowly. Others are saying, let's punish Britain. Others are saying, oh, we have a plan. We have an association agreement ready. And just in the, as in the EU, there are differences. There are differences in the UK. When to trigger Article 50, whether to look for an EU-UK trade deal, whether to look for an EEA deal, or some other scenario. The EU needs to be clear, and the EU-UK needs to prepare its own plan. And in the meantime, the treaties are clear, and they must be respected. So both the UK and the EU negotiators need to give the market certainty over the timetable for negotiations. Prepare your negotiating positions ready for when Article 50 is triggered, and look for a deal that is as much as possible mutually beneficial to both the EU and the UK. It is not the speed at which negotiations are completed, but the deal that we get at the end which is more important. Let me also say on a personal note, for centuries, Britain has welcomed people from all over the world, When many European countries were mired in dictatorship and fascism, we are an open country. And today, I hope, all British politicians can unite in stating that Britain will remain an open, tolerant and global nation. Regardless of how we now proceed, Britain and the EU will continue to be close partners for years to come. So now is not the time to replay the past. Now is the time to look to the future, to ensure that as we roll up our sleeves and begin negotiations, we in Britain become good neighbours and are no longer reluctant tenants.
Das Wort hat jetzt für die Fraktion der Liberalen Herr Vorsitzender Verhofstadt.
Thank you, Mr. Chairman. I would in fact like to start by saying to the British people that it is always hard to accept a decision that you disagree with. But we have to accept it. Their choice was clear and need to be respected. At least on that, I think the more than 700 members here can agree. So it's in my feeling, not so much the choice that they have made that is hard, because, let's say it, choice that is the essence of democracy and of our democracy. What makes it so hard for me, and I think also for the other group's leader and for everybody here in this House, is the way it succeeded. The absolute negative campaign. The posters of Mr. Farage showing refugees like in Nazi propaganda because he copied it at that moment. I never thought it was possible that somebody in this House should do a thing like that. The lies also on migration. The lies on, oh, Turkey will join the Union next week. Or the lies on the £315 million that should return immediately to the National Health Service and now it don't go back to the National Health Service. It's that climate of fear that has been created, of negativism that has been created. That is the most shocking thing of what happened in Britain. Not the choice of the people, because the choice of the people is democracy. And today, yeah, we see the outcome of it. A multi-billion loss in stock market value. A dramatic drop of the pound. Yeah, it goes down when you speak, Mr. Farage. Wait a little bit. Standards and Poor has downgraded the British currency. And every time Mr. Boris Johnson speaks, the more the British currency slips. So the Brexiteers, and they also here in the House, and Mr. Kamal will tell us, yeah, but it's only a temporary setback. It's only a little glitch. I don't know. I hope for us all it's only a glitch. But what I do know is that we need the fastest as possible to end this uncertainty as soon as possible. That is needed now. And the worst thing that can happen is to continue this uncertainty. Only the immediate evocation, I think, of the procedure for a clean separation as foreseen in the treaty can end what I call the toxic climate that have been created since Thursday of last week. A toxic climate that is bad for business, bad for investment, bad, Mr. Farage, for all hard-working ordinary, decent people. And triggering the so-called Article 50 is not a punishment. What we are talking about for those who voted to leave, it's quite the opposite, I should say. It is respecting their choice if we do so. But it is an act against the biggering of the Tory leadership for the moment and against the selfishness of one man who is ready to do everything, even to sacrifice the voice of 70 million British citizens and the interest of 60 million other citizens to become Prime Minister of the UK, or should I say, Prime Minister of the dual kingdom of England and Wales. Talk about it. So we both, and I say to those, the British representatives, our colleagues here, we both, Brits and Europeans, cannot afford to be stuck in limbo. Let's be honest. Mr. Kamal said, we need to negotiate, we have to prepare ourselves. Prepare ourselves? Prepare ourselves? The Leave camp is adrift for the moment. Lost. Rudderless. Mr. Kamal is voting for the Leave. And his colleague from the Polish delegation asks for a new referendum in Britain. Is that the certainty we need? So we colleagues, the 27 other members of the European Union, should not wait for a disorientated Tory party to get its act together. We should now move forward with courage and with conviction, united also towards a new horizon, because there is a new horizon, a new future for our old continent. And to succeed this, Mr. Chairman, I can tell you and I will say to all colleagues, we don't need a lot of imagination. You know what we need? A healthy memory. Yeah. A healthy memory to return to the big and great ideas of our founding fathers. There is what we need. And today that is very clear what it means. What it means, Jean-Claude. It means four things. We need an effective European government for the Union and for the Eurozone. Let's make it. We need a European border and coast guard to safeguard the free movement of our people. We need a European capacity to fight against terrorism and transnational crime. And we need, I think, also the fastest as possible a defence community, as the Americans are no longer prepared to pay for the free riders we have become so long time ago. So we need one thing, not to start informal negotiations, preparing ourselves. We need to show to the people of Europe that we are capable of building a new and better Europe, a union that can really address the many crises that face. In short, and I conclude, let us do for once thing, a thing that is un-European and exceptional. Let us use for once this opportunity. I said, Mr. Chairman, the power of this House, the cradle of European democracy, to put Europe back on track. And let's not wait to do it.
Für die Fraktion der Vereinigten Linken hat jetzt das Wort Frau Vorsitzende Zimmer.
Ich bin sehr für Referenden. Ich bin aber auch dafür, dass Referenden mit entsprechender Verantwortung vorbereitet und durchgeführt werden. Referenden sind für mich nach wie vor eines der demokratischsten Instrumente überhaupt. Insofern ist auch das britische Referendum mehr als eine Abstimmung von Wählerinnen und Wählern in Großbritannien. Es ist sehr ernst zu nehmen, es ist zu respektieren. Aber es ist auch falsch zu glauben, die Briten haben entschieden, und jetzt müssen Sie sehen, wie es weitergeht. So nach dem Motto, die EU-Karawane zieht weiter. Beruhigungs- und Placebo-Pillen helfen nicht, wenn der Patient bedrohlich erkrankt ist. Und es geht um die Zukunft der EU, deren Erosionsprozess durch dieses Brexit erheblich beschleunigt wurde. Das ist im Übrigen auch ein Grund, warum meine Fraktion der vorgelegten Entschließung nicht zustimmen kann. Wir sehen darin eben keinerlei Nachdenklichkeit, keine Selbstkritik. Und ich finde, wenn von einem Gedächtnis die Rede ist, dann sollte auch das historische Gedächtnis bemüht werden, dass nämlich die Fehlentwicklung, die Fehlstrukturen der Europäischen Union über die letzten Jahre und Jahrzehnte mit einschließt. Und Sie erwägen nicht einmal, welche tiefe Spuren der brutale Umgang, und so lange ist das ja noch gar nicht her, mit Griechenland, mit Spanien, mit Italien, auch mit Frankreich, im Gedächtnis vieler EU-Bürgerinnen und Bürger hinterlassen hat. Die Folge der tiefen Wirtschafts- und Finanzkrise hat sich im Bewusstsein vieler EU-Bürger festgesetzt. Die Eingriffe in das souveräne Handeln nationaler Parlamente, Regierungen und ja selbst das über Verfassungen sich hinwegsetzen, hat sich manifestiert. Es ist auch leider kein Zufall, dass unter den Brexit-Befürwortern sehr viele sind, die um ihre Jobs, ihre soziale Sicherheit, gesundheitliche Versorgung und Alterssicherung fürchten. Die EU hat mit der Austeritätspolitik eben nicht gezeigt, dass sie zuerst die Menschen vor den Auswirkungen der Krisen und der Globalisierung schützen will. Und dann frage ich hier, wie blind sind die Mitglieder des Rates, wenn sie glauben, dass ausgerechnet die Versprechen vom vergangenen Februar an Cameron, die Bereitschaft zu weiteren sozialen Kürzungen, die dort geäußert wurde, gerade jene Menschen motivieren sollte, für die EU zu stimmen, und zwar jene Menschen, die sich sowieso schon sozial abgehängt fühlen. Auch die EU-Institutionen, und ich muss da auch das Parlament mit einschließen, haben immer mehr zugelassen, dass die Position Margaret Thatchers, so etwas wie Gesellschaft gibt es nicht, die gesamte EU-Politik dominiert. Die Aufgabe der Solidarität, die Einführung der Gemeinschaftsmethode, maßgeblich durch Angela Merkel, ist ebenso verheerend wie die Unfähigkeit der EU, insbesondere der Mitgliedstaaten, gemeinsam und solidarisch auf der Basis der UN-Flüchtlingskonvention und internationaler Abkommen die Flüchtlingskrise zu meistern. Und beides zusammen hat zutiefst Ängste und Befürchtungen ausgelöst, die sich zu allem gegen die EU richtet. Und ich sage Ihnen eins, wenn wir uns als EU auch gegen den Widerstand gerade der britischen Elite durchgesetzt hätten und gerade auch die Forderung gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort durchgesetzt hätten, dann wäre es zu dieser Verquickung, dass soziale Abstiegsängste und Angst vor Flüchtlingen und vor Migranten, wäre es überhaupt nicht gekommen. Und Herr Abgeordneter Farage, egal welchen Anschein Sie erwecken möchten, Sie sind mit Ihrer Kampagne niemals über eine aufgeplusterte, aber kleine Kampagne hinweggekommen. Das Problem besteht darin, dass Teile der politischen und wirtschaftlichen Elite Londons sich aufgesetzt haben und meinten, ihre Vorstellung von einer noch neoliberaleren EU durchsetzen zu können. Sie sind und bleiben das, was sie vorher waren. Und die Geschichte wird, außer dass ihr Name mit etwas verbunden ist, wird dann darüber hinweggehen. Bleiben wird aber, dass die Angst vor, da wird aber die Erinnerung an ihre Kampagne, die Angst vor Migranten und Flüchtlingen geschürt hat. Wir meinen auch, dass es falsch ist, die Briten für diese Entscheidung bestrafen zu wollen. Wir wollen aber auch Klarheit. Es kann keine Verhandlungen geben, solange die britische Regierung ihren Austritt aus der EU nicht beschlossen und notifiziert hat. Aber auch deshalb wollen wir die Streichung der Begriffe immediate und immediately. Wir meinen auch, dass die mehrheitliche Entscheidung der Wähler und Wählerinnen in Schottland und im Norden Irlands zu respektieren ist. Wir können und wollen die EU nicht aus der Verantwortung lassen, und zwar auch als ein Garant für die weitere Sicherung des Friedensprozesses im Norden von Irland. Das darf und darf nicht passieren. Und hier sollten wir auch in Verantwortung und auch in Solidarität mit den Menschen in Nordirland stehen. Und wenn sich der Rat heute trifft, wird es ja vor allem um die Frage der Procedures gehen. Wir verlangen, dass das Europaparlament von Anfang an in die Verhandlungen mit eingebunden wird. Nicht erst über die Entscheidung, wenn es zu einem Vertrag gekommen ist. Und wir wollen auch, dass das Europaparlament von Anfang an mit eingebunden ist, wenn es um die weiteren Fragen der Entwicklung der EU geht. Es kann nicht sein, dass wirklich hier weiter hinter verschlossenen Türen gehandelt wird. Und der erste Schritt wäre, das zum Abschluss, der erste Schritt wäre, tragen Sie dazu bei, dass diese verheerende Ablösung der Gemeinschaftsmethode durch die Intergovernmental-Methode endlich gestoppt wird.
Für die Fraktion der Grünen spricht jetzt Herr Vorsitzender Lamberts.
Chers collègues, il y a des moments où le temps politique est suspendu et s'offre à nous la possibilité d'un choix. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les nations européennes avaient le choix. Elles avaient le choix entre poursuivre ou rompre avec le principe d'une souveraineté nationale indivisible. En décidant de partager leur souveraineté, elles ont ouvert une période de paix et de prospérité sans précédent dans l'histoire européenne. Aujourd'hui, l'issue du référendum britannique peut porter un coup d'arrêt historique au projet d'intégration politique de notre continent. Mais faut-il s'en étonner ? Du Danemark à l'Irlande, en passant par la France, les Pays-Bas ou la Grèce, les signes avant-coureurs de la défiance croissante de nos concitoyens à l'égard du processus de construction européenne n'ont pas manqué. Il est donc plus que temps que nous y répondions. Et à nouveau, un choix s'offre à nous. Et de ce choix dépendra la survie de l'Union européenne. Trois options se présentent à nous. La première, c'est celle qui s'est exprimée la semaine dernière au Royaume-Uni. C'est celle d'un repli nationaliste et, disons-le, xénophobe, prêché par Madame Le Pen, Monsieur Farage, Monsieur Wilders, Orban et tant d'autres. Aux défenseurs de cette option, je dis ceci. Vous avez raison. Il s'agit de souveraineté démocratique. Il s'agit bien donc de la capacité de nos démocraties à faire librement les choix qui déterminent leur futur. Mais vous mentez. Vous mentez. Car qui peut croire que même le plus puissant des États membres de l'Union européenne puisse faire face seul et avec succès au pouvoir exorbitant des multinationales, au changement climatique, à l'évasion fiscale, au crime organisé, au terrorisme, ou encore à l'accueil des réfugiés et des migrants. Je vous le dis, aucun mur ne sera assez haut ni assez épais que pour isoler l'Europe des défis du XXIe siècle. Il n'y a aujourd'hui de souveraineté que partagée. La deuxième option qui se présente à nous, Monsieur Juncker, est celle défendue aujourd'hui par la majorité des gouvernements européens et relayée par la Commission. Cette option consiste à brider la capacité des États à assumer leur mission de service public par des règles budgétaires et comptables économiquement insensées et par la mise en concurrence de leurs systèmes sociaux et fiscaux. À libérer les forces du marché, comme vous aimez dire, en dérégulant tous azimuts, en particulier, Monsieur Timmermans, en matière sociale et environnementale. En s'obstinant maladivement, Madame Malmström, à conclure des traités soi-disant commerciaux dont le but principal est de cadenasser nos démocraties, à préférer trop souvent l'opacité, et je me tourne vers le Conseil, et à la transparence dans la prise de décision, de manière à éviter de devoir payer le prix politique de vos décisions. C'est cette politique qui est imposée à l'Europe depuis 25 ans. Alors pourquoi, Monsieur Juncker, pourquoi avez-vous choisi d'en incarner la continuité? N'aviez-vous pas affirmé que vous seriez le président de la Commission de la dernière chance? À vous et à tous les partisans de la stricte orthodoxie néolibérale, je dis ceci. Non, brider les États ne ramène pas automatiquement la croissance. Non, ramener la croissance ne ramène pas automatiquement l'emploi et la réduction des inégalités. Et non, rendre les riches plus riches ne profite pas à la société. Ce sont ces choix politiques qui sont la principale cause de la montée de l'euroscepticisme, car ils conduisent à laisser au bord de la route une majorité de nos concitoyens. Quant à nous, nous voulons nous inscrire dans une troisième option, à la fois résolument pro-européenne, qu'il n'y ait aucun doute là-dessus, mais en rupture avec cette pensée unique. Nous voulons que l'Union européenne renoue avec les racines de son projet, qui était d'assurer la paix sur ce continent par l'extension des libertés démocratiques d'une part et par une prospérité durable et partagée. Et je nous demande, est-il impossible d'assurer la viabilité de l'euro par une véritable union sociale et fiscale? Est-il impossible de faire la transition énergétique, le projet phare de la relance de notre économie? Est-il impossible d'interdire les poisons qui tuent notre environnement et nos organismes à petit feu? Est-il impossible d'abandonner des traités de libre-échange qui ne bénéficient qu'aux happy few? Est-il impossible pour l'Europe de redevenir une terre d'accueil pour celles et ceux qui fuient la guerre, la persécution et la misère? Est-il impossible d'inscrire nos sociétés dans les limites que leur impose notre planète? Est-il impossible de revivifier nos démocraties par un surcroît de transparence et de participation citoyenne? En bref, est-il impossible de remettre la dignité humaine, celle de tous les êtres humains, ici et là, aujourd'hui et à venir, au cœur de la politique? Notre réponse est que oui, tout cela est possible, à condition de le vouloir. Et si l'Union européenne sait se faire l'instrument de cette volonté politique, elle reconquérera la confiance de nos concitoyens. Mais qu'on ne s'y trompe pas, le temps nous est compté. Si nous ignorons le signal envoyé par le référendum britannique, si nous nous méprenons sur son interprétation, c'en sera fait du projet européen. Chers collègues, l'Europe a suffisamment connu le pire pour ne pas seulement espérer, mais construire le meilleur. Je vous remercie.
Für die EFDD-Fraktion hat jetzt das Wort Herr Farage.
Good morning. Good morning. Funny, isn't it? Funny, isn't it? Thank you very much for that. Very warm welcome.
Herr Farage.
How things have changed.
Eine Sekunde bitte. Sekunde bitte. Kolleginnen und Kollegen, eine große Qualität der Demokratie ist, dass man auch denen zuhört, deren Meinung man nicht teilt.
Well, thank you, Mr. Schulz. Isn't it funny? You know, when I came here 17 years ago, and I said that I wanted to lead a campaign to get Britain to leave the European Union, you all laughed at me. Well, I have to say, you're not laughing now, are you? And the reason you're so upset, the reason you're so angry, has been perfectly clear from all the angry exchanges this morning. You, as a political project, are in denial. You're in denial that your currency is failing. You're in denial. Well, just look at the Mediterranean. No. As a policy to impose poverty on Greece and the rest of the Mediterranean, you've done very well. And you're in denial over Mrs. Merkel's call last year for as many people as possible to cross the Mediterranean into the European Union has led to massive divisions between countries and within countries. But the biggest problem you've got, and the reason, the main reason the United Kingdom voted the way that it did, is you have, by stealth, by deception, without ever telling the truth to the British or the rest of the peoples of Europe, you have imposed upon them a political union. You've imposed upon them a political union. And when the people in 2005 in the Netherlands and France voted against that political union, when they rejected the constitution, you simply ignored them and brought the Lisbon Treaty in through the back door. What happened? What happened last Thursday was a remarkable result. It was indeed a seismic result, not just for British politics, for European politics, but perhaps even for global politics too, because what the little people did, what the ordinary people did, what the people who have been oppressed over the last few years and seen their living standards go down, they rejected the multinationals, they rejected the merchant banks, they rejected big politics, and they said, actually, we want our country back. We want our fishing waters back. We want our borders back. We want to be an independent, self-governing, normal nation. And that is what we have done, and that is what must happen. And in doing so, we now offer a beacon of hope to Democrats across the rest of the European continent. I'll make one prediction this morning. The United Kingdom will not be the last member state to leave the European Union. So the question is, what do we do next? Now, it is up to the British government to invoke Article 50. And I have to say that I don't think we should spend too long in doing it. I totally agree, Mr. Juncker, that the British people have voted. We need to make sure that it happens. But what I would like to see is a grown-up and sensible attitude to how we negotiate a different relationship. Now, I know that virtually none of you have ever done a proper job in your lives or worked or worked in business, or worked in trade, or indeed ever created a job. But listen, just listen.
Herr Farage, Augenblick. Liebe Kolleginnen und Kollegen, bei allem Verständnis für Ihre Aufregung, Sie benehmen sich gerade, wie UKIP sich normalerweise hier in diesem Haus benimmt. Also kopieren Sie sie nicht. Herr Farage, ich will Ihnen allerdings eins sagen. Ihre Äußerung, dass die Kollegen hier in diesem Hause niemals einen ordentlichen Job gemacht hätten, Sie müssen nicht von sich auf andere schließen. Das geht so nicht.
Thank you. Now you're quite right, Mr. Schulz. UKIP used to protest against the establishment, and now the establishment protests against UKIP. So something has happened here. Let us listen to some simple, pragmatic economics. We, between us, between your countries and my country, we do an enormous amount of business in goods and services. That trade is mutually beneficial to both of us. That trade matters. If you were to decide to cut off your noses, to spite your faces, and to reject any idea of a sensible trade deal, the consequences would be far worse for you than it would be for us. And even no deal is better for the United Kingdom than the current rotten deal that we've got. But if we were to move to a position where tariffs were reintroduced on products like motor cars, then hundreds of thousands of German workers would risk losing their jobs. So why don't we just be pragmatic, sensible, grown up, realistic, and let's cut between us a sensible tariff-free deal, and thereafter recognise that the United Kingdom will be your friend, that we will trade with you, we will cooperate with you, we will be your best friends in the world. But do that, do it sensibly, and allow us to go off and pursue our global ambitions and future. Thank you.
Für die ENF-Fraktion hat jetzt das Wort die Frau Abgeordnete Le Pen.
Et si, mes chers collègues, pourquoi vous vous énervez comme ça? Regardez comme l'histoire est belle. Quand la liberté se joue des pouvoirs en place et triomphe porté par la volonté d'un peuple. Le vote de nos amis britanniques en faveur d'une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne est de loin l'événement historique le plus important qu'ait connu notre continent depuis la chute du mur de Berlin. C'est un signal de liberté envoyé au monde entier. C'est aussi le cri d'amour d'un peuple pour son pays. Les Britanniques ont choisi une voie que d'aucuns prétendaient fermée pour toujours, et vous en faisiez partie d'ailleurs. À ceux qui n'ont eu de cesse de proclamer l'irréversibilité de l'Union européenne, le peuple britannique a apporté un démenti cinglant. C'est une victoire éclatante pour la démocratie. C'est une gifle au tenant d'un système européen de plus en plus fondé sur la peur, sur le chantage et sur le mensonge. Vos cris d'orfraie, et merci d'en avoir donné un exemple depuis tout à l'heure, vos menaces d'apocalypse, le cours de vos bourses, les Britanniques n'en ont eu que faire et se sont assis dessus souverainement, vous laissant à vos aigreurs et à vos étonnements surfaits. Car au fond, de quoi êtes-vous surpris? Depuis des décennies, l'Union européenne s'est construite contre les peuples d'Europe. Référendum français et hollandais piétiné en 2005. Irlandais sommés de revoter après leur refus du traité de Lisbonne. Grecs obligés de renoncer à leur référendum contre l'austérité et à qui l'on a imposé de la manière la plus violente qui soit la pauvreté à perpétuité. Le peuple britannique vient, lui, de commettre le sacrilège ultime. Il a brisé les chaînes qui le liaient à l'Union européenne, érigées en religion par ses propagandistes. Alors forcément, quand on s'est aveuglé pendant des décennies en mettant en œuvre des politiques absurdes qui ont entraîné désindustrialisation, chômage de masse et immigration massive, ah mon Dieu, qu'il est difficile de revenir à la réalité et de comprendre ce qui se passe. Propagandistes de l'Union européenne, soi-disant à gauche, au centre ou à droite, allez, rangez vos mines boudeuses, rangez vos discours de rageux et réjouissez-vous au contraire de la libération des peuples. Loi pleinement souveraine, réelle maîtrise des frontières, fin de la contribution à l'Union européenne, patriotisme économique, patriotisme tout court, voilà un bel avenir pour le Royaume-Uni qui doit tous nous motiver à bâtir un avenir meilleur. J'entends déjà des folles idées circuler, faire payer cher le Royaume-Uni pour dissuader les autres de faire la même chose, ou plus saugrenu encore, enterrer le Brexit en le repoussant au calende grec. Ce ne sont pas des méthodes démocratiques. Le Royaume-Uni a tranché. On respecte sa volonté et c'est tout. Votre alternative désormais est simple. Soit vous vous obstinez avec votre Union européenne technocratique et coûteuse, avec en prime les projets délirants de ceux qui voudraient encore plus d'Europe, quand les peuples, eux, en veulent moins. En ce cas, je vous promets l'effondrement rapide de cette organisation totalitaire. Soit vous abandonnez l'Union européenne au profit de l'Europe des coopérations entre les États libres et les nations souveraines. Pour mon pays, la France, je m'engage à le mener sur le chemin de la liberté, qui est également le seul vers la grandeur. Vive les nations libres, vive le Royaume-Uni et vive la France.
Das Wort hat jetzt die fraktionslose Abgeordnete Frau Dodds.
Thank you, Mr. President. The people of the United Kingdom have given their verdict and their decision cannot be rewritten. They have recognised that the EU's problems are not just imperfections and they have said, let us chart our own course. This referendum represents a victory for democracy. The outcome was not one that our outgoing Prime Minister had hoped for, yet he should be praised for giving the British people their say. For years, the people of the United Kingdom have been trying to tell you of their frustrations and concerns about the European Union. You turned a deaf ear, but today you are listening. Now, though, is a time for cool heads. These institutions, despite what I have heard today, must resist the urge for the knee-jerk reaction. Our nation has not turned its back on Europe. We are not inward thinking. We have for a long time sought a new relationship with our European allies, a positive relationship based on self-governance, free trade and cooperation, one which makes our world more secure, more prosperous. That doesn't make us any less European and it doesn't make us any less optimistic. The United Kingdom not only has the strength of character to succeed for ourselves, but also the inherent humanity to defend the freedoms of our neighbours. Let us look forward to a new era, one in which the European Union and the United Kingdom can work closely and calmly for the benefit of all our people. Thank you.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich werde ab jetzt die Redezeiten sehr strikt einhalten. Zunächst Herr Juncker für die Kommission. Bitte sehr.
Sehr verehrter Herr Präsident, Mesdames et Messieurs, j'ai appris au cours de ce débat ce que je savais déjà avant ce débat. Il ne faut pas laisser une nation aux mains des nationalistes. Il faut respecter les nations, il ne faut pas respecter les nationalistes qui ne sont pas des patriotes, mais qui sont des anti-européens et des non-patriotes. Je voudrais que nous tirions les bonnes leçons de ce qui a fait l'actualité de la semaine passée. Il ne faut pas tout mélanger. Il ne faut pas donner l'impression que l'Europe, c'est l'Europe de l'austérité. Tous les gouvernements, y compris ceux qui, à travers l'histoire, à participation écologique, ont pratiqué la même politique. Je n'accepte pas le discours de M. Lamberts d'écrire la Commission comme étant une commission d'austérité, de rigueur surfaite, n'est pas correct. J'ai connu les Verts et les écologistes au gouvernement. Lorsque vous êtes en opposition, vous êtes très fort. Lorsque vous êtes au gouvernement, vous faites comme les autres. Ne donnez pas des leçons aux autres. Le Royaume-Uni n'a pas voté sur les politiques d'austérité ou sur l'insuffisante protection des frontières. Le Royaume-Uni n'est pas un État membre de l'euro, donc les politiques de l'euro ne s'appliquent pas au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni ne fait pas partie de la zone Schengen, donc le Royaume-Uni est en maîtrise de ses frontières. Donc ne nous racontez pas d'histoires. Cessez de nous raconter, M. Farage, des histoires. Vous avez dit il y a quelques jours que vous vous étiez trompé sur les aspects budgétaires de l'enjeu britannico-européen. Si vous aviez dit cela avant le vote, j'aurais pu vous féliciter. Mais vous avez menti. Vous n'avez pas dit la vérité. Vous avez rétabli la vérité. J'ai aimé, M. Farage, débattre avec vous. Nous avons le même sens de l'humour. Vous en avez. Moi, j'en ai. Je regrette beaucoup que c'est la dernière fois que nous puissions débattre puisque vous n'allez pas revenir.
Dank. Das Wort hat jetzt für den Rat Frau Enes Plaskar.
Mr. President, let me repeat. We have no choice but to respect the outcome of this referendum, a referendum that should serve as a wake-up call to all of us. At this point in time, the answer is not necessarily more or less Europe. It is about a better Europe. It's about a convincing Europe. The Union of 27 will continue if the UK decides to leave. But it is clear that we'll have to act. Our Union can only exist if it is supported by the millions and millions of citizens it is supposed to serve and to protect. And that support cannot be taken for granted, so we need to work day and night to earn it. As I just said, the outcome of the UK referendum does not mean that the threats and challenges we commonly face have suddenly disappeared. Neither does it mean that each nation will be better off acting on its own rather than as part of a collective. On the contrary, in fact, geopolitical developments underscore the need for unity. No country on the face of the earth can meet all the threats and challenges alone. To this end, Council and Parliament will have to work constructively in tackling the big issues that European citizens require the EU to act upon. And as a new reality of 27 member states EU looms, this should not divert us from concentrating on what the EU can do to meet today's main challenges, such as ensuring the security of our citizens, deal with migration and refugee flows, boost the European economy by creating jobs for European citizens. So let us make sure that we maintain our friendship in a world that is rapidly becoming rougher and more complex. We cannot afford to be driven apart. We share global interests. So let us rediscover the simple notion that in this world, our interests are converging rather than diverging. If anyone is fatigued by continued cooperation, let this be your wake-up call. Mr. President, as always, Council stands ready to work with Parliament. Thank you.
Vielen Dank, Frau Enes Plaskar. Meine Damen und Herren, wir haben jetzt eine umgedrehte Reihenfolge der Wortmeldungen. Es beginnt zunächst noch einmal die fraktionslose Kollegin Frau Dodds. Bitte sehr, Frau Dodds.
Thank you, Mr. President. I have listened very carefully to the tone of this debate, and I do accept that emotions are running high this morning. But at times, it has reinforced all the stereotypes that the British people fear about Europe. and which they voted against on the 23rd of June. Threats, bullying and hectoring will not work with the British people. What we need to do now is accept the result of the referendum and build a relationship that is mutually beneficial to all our people, a relationship which respects our decisions but which helps us build prosperous economies, protect fundamental rights and secure peace in a world that is becoming increasingly dangerous. Thank you.
Geht sofort. Vielen Dank, Frau Dotz. Herr Juncker, bitte.
Herr Präsident, ich möchte mich beim Parlament entschuldigen, dass ich jetzt die Debatte verlasse. Herr Timmermans wird gerne hierbleiben, sagt er wenigstens, dass er gerne hierbleiben wird. I have a meeting with the British PM, British Prime Minister. As I'm respecting the British democracy, I have to go.
Vielen Dank, Herr Juncker. Das Wort hat jetzt für die EN-Fraktion Herr de Graaf.
Voorzitter, 23 juni 2016 was een historische dag. Een fantastische dag in de geschiedenis van Europa. De bevrijding van Europa is begonnen. Het Verenigd Koninkrijk viert feest. De EU, de Evil Union, verliest een belangrijke lidstaat. Het is het begin van het einde van dit mislukte project. Deze Unie speelt vuil spel met de kiezers. Een zichzelf verrijkende elite bestuurt deze Unie ten koste van de volken van Europa. De uitspraak van het Britse volk zegt dat de soevereiniteit terug moet naar de lidstaten. Niet alleen in het Verenigd Koninkrijk, maar in heel de EU willen de kiezers hun soevereiniteit terug. Het proces van ontmanteling van deze Evil Union moet zo snel mogelijk beginnen. Dus onmiddellijk stoppen met verdere politieke, economische, financiële integratie van de EU. Onmiddellijk herstel van de nationale grenzen. Het Verenigd Koninkrijk is en wordt baas over eigen geld, eigen grenzen en eigen wetten. En nu eisen we de bevrijding van de overige lidstaten, van Nederland, Frankrijk, Italië, Polen, Roemenië, van alle geknechte volken van Europa. En de heer Juncker, zeg ik, stap op. Hij mislukte in het binnenhouden van het Verenigd Koninkrijk en hij mislukte in het terugdringen van de EU-regelgeving zoals was afgesproken. Juncker, stap op met de rest van je commissie. Een nieuwe commissie moet deze Evil Union op een ordelijke manier ontmantelen.
Das Wort hat jetzt für die AfD-Fraktion noch einmal Herr Farage.
The London stock market's rallying strongly this morning. It is now 12% up since its February lows. Sterling is weak, but then it started declining from July 2014. And the Prime Ministers of Australia and New Zealand are now vying for who can be the first country from outside the EU to do a trade deal with the United Kingdom. Things are looking pretty good. The only upheaval is political upheaval, where we've seen a Prime Minister resign and indeed the British Commissioner, Lord Hill, resigned. They've both done so, I think, for the right reasons. You never know, we may be getting rid of a Labour Party leader as well. But upheavals in politics can actually be a very healthy and a very good thing. And I got into politics because our political class in Britain led us towards a European political project. So if that result last week sweeps a few of them away, so be it. But I am looking forward next year to celebrating our Independence Day on June the 23rd.
Für die Grüne Fraktion hat jetzt das Wort Herr Alan Smith.
President, thank you. I represent Scotland within this House. And where I'm proudly Scottish, I'm also proudly European. I want my country to be internationalist, cooperative, ecological, fair, European. And the people of Scotland, along with the people of Northern Ireland and the people of London, and lots of people in Wales and England also, voted to remain within our family of nations. I demand that that status and that esprit européen be respected. Now, colleagues, there is a lot of things to be negotiated. We will need cool heads and warm hearts. But please remember this. Scotland did not let you down. please, I beg you, cher collègue, do not let Scotland down now.
Für die Vereinigte Linke hat jetzt das Wort Frau Anderson.
Thank you. MEPs like Diane Dodds and Marine Le Pen would say that we in the north of Ireland are bound by a UK vote. We say we are not. And like the previous MEP, Mr. Smith, we asked you to respect our vote. We stand by the vote of the people of the north of Ireland, just like Scotland, which voted Remain. We accept, we respect, we accept, and we will defend the wishes of the people of the north of Ireland. However, if English votes drag us out of the EU, that would be like Britannia waves the rules. There was a democratic vote. We voted to remain. I tell you that the last thing that the people of Ireland need is an EU border with 27 member states stuck right in the middle of it. You and the EU, you have supported our peace process, and I ask you to continue to do that. Sinn Féin, we went and we worked for a strong Remain vote on the basis of another Europe, a more social Europe, a more democratic Europe. And clearly I say to the Commission and to the Council, you are not listening. You fail to realise the depth of opposition among the ordinary people to their anti-democratic practices and anti-social policies. These social policies,
policies
and practices must change if the EU is to survive. You have to listen to that. But I asked you to please respect the votes of the people in the north of Ireland.
Thank you, Frau Anderson. The message is angekommen. Vielen Dank. Für die liberale Fraktion spricht jetzt Herr Verhofstadt.
Very short, Mr. President. By the end of this debate, I want to make an appeal to the members present here to send now a strong message to the European Council and to the European citizens. And the best way we can do that is to vote massively, the resolution we have prepared for this session, and not to start to say, oh, this or this, I don't like it. What is now politically important is a massive vote in favour of that resolution. And my last thing will be to Mr. Farage, saying that I'm shocked, Mr. Farage. You are presenting yourself here as a defender of the little man, the hard worker, while you have an offshore financial construction. I don't think that all citizens have offshore financial constructions in Britain. But, okay, let's be positive. Finally, we're going to get rid of the biggest waste in the budget of the Union that we have paid for 70 years, your salary. Thank you.
Für die ECR-Fraktion spricht jetzt Herr Legutko.
Szanowni Państwo, muszę powiedzieć, że jestem rozczarowany debatą. Stała się rzecz bardzo zła, jeśli chodzi o Brexit. Bardzo zła, bardzo niebezpieczna, ale nie dla Wielkiej Brytanii, bo ona sobie z pewnością poradzi. Nie trzeba było tu wylewać te krokodyle łzy nad nieszczęsnymi Brytyjczykami. Stała się rzecz zła i niebezpieczna dla nas, dla Unii Europejskiej. Jedna z najgorszych rzeczy, jakie się przytrafiły w historii europejskiej integracji. Tymczasem, co się dzieje? Państwo odtwarzacie ten sam spektakl, który tu regularnie bywa odtwarzany. Te same słowa, te same wykrzywione twarze, te same obelgi, tylko może jeszcze w większym nasileniu. Ja bym raczej chciał posłuchać czego innego. Znaczy, coś my złego zrobili, co ci, którzy kierują tą Unią, złego zrobili. Co zrobiła złego Komisja Europejska i jak ma nadzieję to sprawić? Co zrobiła złego większość, która rządzi w tym parlamencie? Bo to, że państwo odtwarzacie tę starą pieśń, że winni są nacjonaliści, że winni są szowiniści, że winni są narodowi egoiści, to znaczy, że państwo w ogóle nie przyjmujecie żadnego świadectwa rzeczywistości. Cokolwiek by się działo, to wy powtarzacie cały czas to samo. Ja chciałbym wiedzieć, co będzie dalej, bo rzeczy wyglądają bardzo niebezpiecznie. Podobno mówi się, że człowiek to jest jedyna istota żyjąca, która potrafi wyciągać pozytywne wnioski z własnych błędów. To jest prawda ogólna, ale po dzisiejszej debacie zastanawiam się, czy ta prawda również dotyczy tych, którzy rządzą Unią Europejską.
Für die Sozialdemokratie-Fraktion spricht der Herr Pittella.
Grazie, Presidente. Una sola cosa al collega Farage. Io non so fischiare e se anche sapessi fischiare non mi sarei mai permesso di farlo nei confronti di colleghi e nei confronti di nessuno. Ma una cosa gliela devo dire. Lei non ha fatto il bene del suo paese e la storia lo dimostrerà. Purtroppo la storia lo dimostrerà. Non è un momento di polemiche. Non è un momento di polemiche, di strumentalizzazione, è un passaggio storico importante. Bisogna fare chiarezza. Si è voluto da parte di alcuni Brexit, Brexit è stato, ora non si capisce perché si traccheggia. La democrazia vuole che si prenda atto di un risultato e lo si notifichi. Ancora una volta possiamo lasciarci condizionare dai giochi interni al Partito Conservatore Britannico? Non si notifica perché bisogna aspettare il congresso del partito dei Tories? È una cosa assurda, allucinante. Dovrebbero ribellarsi i 52% dei cittadini britannici che hanno votato per il Brexit. Ora, è chiaro che c'è chi vuole approfittare di questo voto per distruggere. Noi siamo sul fronte opposto e siamo in buona compagnia. Siamo in compagnia dei cristiano-democratici, dei liberali, dei verdi, di tutti coloro i quali vogliono cambiare e salvare l'Europa. Abbiamo indicato le cose da fare subito e chiediamo al Consiglio europeo di tenerci in conto, di tenere in conto delle nostre richieste. Ma guardiamo anche al futuro e nel breve e medio termine. Pensiamo ad una convenzione aperta ai cittadini, perché con i cittadini, non l'elite di Bruxelles, si possa definire le linee guida di un processo di integrazione politico più forte, che preveda l'istituzione di un ministro del tesoro e delle finanze europee, un bilancio più adeguato, politiche comuni di difesa, di sicurezza, di lotta al terrorismo, un FBI europea, politiche comuni sull'immigrazione. Ecco, noi le idee le abbiamo chiare. Vogliamo fare queste cose presto e nel medio termine, e vogliamo essere uniti per fare queste cose, anche superando le nostre distinzioni che rimangono, ma che in questo momento devono far posto ad uno sforzo comune per salvare l'Europa. Questa è la nostra posizione, la porteremo avanti con grande fermezza.
Für die EVP hat das Wort noch einmal Herr Weber.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, das war heute eine sehr, sehr gute Debatte im Europäischen Parlament, weil sie zwei Seiten deutlich gemacht hat. Zum einen, mit welcher Herausforderung wir es zu tun haben. Es lohnt ja kaum, Mr. Farage zu kommentieren, weil man ja gar nicht weiß, ob in zwei Wochen das alles noch stimmt, was er heute behauptet. Deswegen, wie gesagt, lohnt es kaum zu kommentieren. Und Le Pen ist das beste Beispiel. Sie hat deutlich gemacht, dass sie eigentlich keine Antwort auf die Unsicherheit hat, die in Großbritannien vorhanden ist. Ich glaube, sie spürt selbst, dass die Franzosen merken, dass Großbritannien das größere Problem hat und nicht Frankreich oder Europa ein Problem hat. Ich glaube, sie spürt selbst, dass ihre Argumente zu Ende gehen. Aber das ist der eine Teil der Debatte. Das Wichtigere war aus meiner Sicht heute, dass wir als Europäisches Parlament deutlich gemacht haben, wir stehen zu dieser Idee. Wir wollen diese Idee weiter in die Zukunft führen. Wir stehen zum europäischen Projekt und wir bitten, dass der Europäische Rat heute Nachmittag und morgen früh nicht intern streitet, nicht intern diskutiert, wie man es die letzten Jahre erlebt hat, sondern ein kraftvolles Signal setzt, dass die 27 an die Zukunft Europas glauben und an diesem Europa weiterbauen. Dankeschön.
Die Aussprache ist damit geschlossen. Zum Abschluss der Aussprache wurden 4 Änderungsanträge eingereicht. Wir kommen jetzt zur Abstimmung. Ich muss Sie davon in Kenntnis setzen, dass Erklärungen zur Abstimmung zu dieser Entschließung während der nächsten Sitzungsperiode in Straßburg behandelt werden. Also es gibt gleich keine Stunde zur Abgabe von Stimmerklärungen. Wir kommen zum gemeinsamen Entschließungsantrag von 4 Fraktionen, von EVP, S&D, ALDE und Grünen. Ich rufe zunächst auf Paragraph 1, den Änderungsantrag 17. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Das ist abgelehnt. Wir kommen zu Die elektronische Abstimmung ist eröffnet. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. Das ist abgelehnt. Wir kommen zu Änderungsantrag 14. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Das ist abgelehnt. Wir kommen zu Änderungsantrag 27. Dafür? Dagegen? Enthaltungen? Das müssen wir in der Tat checken. Elektronische Abstimmung ist eröffnet. Haben alle abgestimmt? Geschlossen. Das ist angenommen. Wir kommen nun zum Änderungsantrag 15, in namentlicher Abstimmung. Die Abstimmung ist eröffnet. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. Antrag ist abgelehnt. Paragraph 2. Der Änderungsantrag in Nummer 4, in namentlicher Abstimmung. Die Abstimmung ist eröffnet. Haben alle abgestimmt? Geschlossen. Der Antrag ist abgelehnt. Wir kommen zu Änderungsantrag 28 in 2 Teilen. Erster Teil. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Enthaltungen? Das ist abgelehnt. Zweiter Teil. Wer ist dafür? Dagegen? Enthaltungen? Das ist ebenfalls abgelehnt. Wir kommen zum Änderungsantrag 18. Wer ist dafür? Dagegen? Enthalten, das müssen wir checken. Die elektronische Abstimmung ist eröffnet. Haben alle abgestimmt? Ist geschlossen. Der Antrag ist abgelehnt. Wir kommen nun zum Originaltext in 3 Teilen. Die ersten beiden Teile sind ohne namentliche Abstimmung. Wer ist für den ersten Teil? Dagegen? Enthaltungen, das angenommen. Zweiter Teil, dagegen, Enthaltungen, das ist angenommen. Der dritte Teil ist in namentlicher Abstimmung, die ist eröffnet. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. Das ist angenommen. Wir kommen nun zum Paragraphen 3. Hier gibt es den Änderungsantrag 19. Wer ist dafür? Dagegen? Enthaltungen, das ist angenommen. Damit kommen wir nun zum Paragraphen 4. Hier ist der Änderungsantrag Nummer 5. Wer ist dafür? Dagegen? Enthaltungen? Der ist abgelehnt. Der Originaltext wird zur namentlichen Abstimmung gestellt. Die Abstimmung ist eröffnet. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. angenommen. Wir kommen nun zu Paragraphen 5, der Änderungsantrag 6. Wer ist dafür? Dagegen? Enthaltungen? Das ist abgelehnt. Der Änderungsantrag 30. Wer ist dafür? Dagegen? Enthaltungen? Das ist abgelehnt. Der Änderungsantrag 20. Wer ist dafür? Dagegen? Enthaltungen? Das ist angenommen. Nun kommen wir zum Paragraphen, nach Paragraph 5, den Änderungsantrag Nummer 7. Wer ist dafür? Dagegen? Enthaltungen? Das ist abgelehnt. Paragraph 7, Änderungsantrag 11. Wer ist dafür? Dagegen? Enthaltungen? Das ist abgelehnt. Der Originaltext. Wer ist dafür? Dagegen? Enthaltungen? Das ist angenommen. Nach Paragraph 7, Änderungsantrag 21. Wer ist dafür? Dagegen? Enthaltungen? Das ist abgelehnt. Wir kommen nun zum Paragraphen 9. Hier ist der Änderungsantrag Nummer 8. Wer ist dafür? Dagegen? Enthaltungen? Der ist abgelehnt. Der Änderungsantrag 12. Dafür? Dagegen? Enthaltungen? Ebenfalls abgelehnt. Der Änderungsantrag 31. Wer ist dafür? Dagegen? Enthaltungen? Das ist abgelehnt. Der Originaltext. Wer ist für den Originaltext? Wer ist dagegen? Enthaltungen? Der ist angenommen. Nach § 9, der Änderungsantrag 23. Dafür? Dagegen? Enthaltungen? Der ist abgelehnt. Naja, das war klar abgelehnt. Aber bitteschön. Die Abstimmung ist eröffnet. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. Ist abgelehnt. Wir kommen zum Paragraphen 10, der Änderungsantrag 24. Wer ist dafür? Dagegen? Enthaltungen? Ist abgelehnt. Der Originaltext. Wer ist für den Originaltext? Dagegen? Enthaltungen? Es ist angenommen. Bitte sehr. Abstimmung ist eröffnet. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Ist angenommen. Paragraph 11, der Änderungsantrag 32. Wer ist dafür? Dagegen? Enthaltungen? Der ist abgelehnt. Der Originaltext. Wer ist dafür? Dagegen? Enthaltungen? Check. Abstimmung ist eröffnet. Haben alle abgestimmt? Geschlossen. Ist angenommen. Der Originaltext des Paragraphen 12. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Enthaltungen? Das müssen wir checken. Originaltext des Paragraphen 12. Abstimmung ist eröffnet. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. Ist abgelehnt. Kommen nun zum Änderungsantrag 16. Wer ist dafür? Dagegen? Enthaltungen? Das ist abgelehnt. Paragraph 13, Änderungsantrag 33. Wer ist dafür? Dagegen? Enthaltungen? Das ist abgelehnt. Änderungsantrag 9. Dafür? Dagegen? Enthaltungen? Das ist abgelehnt. Änderungsantrag 13. Wer ist dafür? Dagegen? Enthaltungen? Das ist abgelehnt. Und der Änderungsantrag 25. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Enthaltungen? Das ist angenommen. Wir kommen nun zum Änderungsantrag Nummer 10. Dazu gibt es einen mündlichen Änderungsantrag des Herrn Messerschmidt. Bitte sehr.
Thank you, Mr. President. On behalf of the ECR group, I'd like to move an oral amendment which changes this amendment in the way that the second part is deleted so that the words, based on his ineptitude, language and hostility towards the British people and others who wish to organise referendums on EU memberships, is taken out. So the only thing that remains and on which we will vote is the following. Calls for the resignation of Commission President Jean-Claude Juncker. End.
Gibt es dagegen Einwände? Dann müssen Sie sich von Ihren. Wie viel sind nötig?
40.
40 Abgeordnete sind nötig. Sichtbar haben sich mehr von ihren Plätzen erhoben. Der mündliche Änderungsantrag ist deshalb nicht zulässig. Ich rufe diesen Änderungsantrag in der ursprünglichen Form auf. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Ach so, Entschuldigung. Ja, ja, ja. Nur die Ruhe. Also namentliche Abstimmung dazu. Die ist eröffnet. Haben alle abgestimmt? Geschlossen. Ist knapp abgelehnt. Wir kommen nun zum zu den Änderungsanträgen 1 und 3. Wer ist dafür? Dagegen? Wer enthält sich? Checken wir. Elektronische Abstimmung ist eröffnet. Haben alle abgestimmt? Geschlossen. Ist abgelehnt. Der Änderungsantrag 34. Wer ist dafür? Dagegen? Wer enthält sich? Das ist abgelehnt. Abstimmung ist eröffnet. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. Angenommen. Vielen Dank für die Hilfestellung. Wir kommen nun zur Entschließung als Ganzes in namentlicher Abstimmung. Die Abstimmung ist eröffnet. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Die Entschließung ist angenommen.